Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Die Change Writers sind ein gemeinnütziger Verein, der 2014 ins Leben gerufen wurde, um Lehrkräften und anderen Interessierten neue Wege für einen gelingenden Beziehungsaufbau zu Schülerinnen aufzuzeigen. Die Change Writers Methoden basieren auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Ansatz, der bereits viele Menschen beeindruckt hat. Inspiriert von den Erfahrungen des Schulsozialarbeiters Jörg Knüfken, der mit als unbeschulbar geltenden Schülerinnen Tagebuch geschrieben hat. So zeigen die Change Writers, wie vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut und Jugendliche gestärkt werden können. In unserem heutigen Gespräch werden wir tiefer in die Methode der Change Writers eintauchen, ihre Wirksamkeit erforschen und erfahren, wie sie Schulen im Schulalltag begleiten kann. Herzlich willkommen, lieber Jörg und lieber Christoph. Wie fing denn die Geschichte damals mit den Change Writers im Klassenraum ganz genau an, lieber Jörg?
Ja, hallo in die Runde. Die Geschichte ist schon lange her und bis heute treibt sie mich an und motiviert sie, mich beim Change Writers e.V. aktiv zu sein. Es war rund 2010, 2011. Ich habe gearbeitet als sozialpädagogische Fachkraft an einer Hauptschule im Ruhrgebiet. Und wir hatten damals die Überlegung, es gab da so Achtklässler, eine Gruppe, die eigentlich allen anderen die schönen AGs nachmittags zerstört haben durch ihr Verhalten. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn mit denen? Und dann kam die glorreiche Idee zu sagen, wir nehmen alle die, die den anderen alles kaputt macht, die legen wir zusammen in einer Gruppe. Und dann war noch die Frage, ja, und wer nimmt die Gruppe? Dann schauten sich alle so an und sagten, das macht der Schulsozialarbeiter. Okay, das habe ich gemacht und ich hatte ehrlich gesagt auch Lust drauf und wollte versuchen, so Sozialtrainings mit den Jugendlichen zu machen. Die haben mir aber so gar nicht zugehört. Ich konnte mich gar nicht bemerkbar machen. Es war so wirklich ein einziges, es war laut, es war ein Rumgeschrei und ich war völlig frustriert, weil ich so ein schönes Programm dachte zu haben. Und das war dann eine absolut niederschmetternde Doppelstunde und dann war ich beleidigt. In meinem Beleidigtsein habe ich gesagt, denen zeige ich jetzt nur noch Filme, immer wenn ich sie treffe. Weil jeder in der Schule weiß, Filme gehen irgendwie immer. Kann man immer zeigen, so kennt man so noch von früher, ne? Wenn irgendjemand dann mit so einem Medienwagen reinkam, irgendein Lehrer, dann fanden das alle toll. Ja, und bei der Suche nach Filmen bin ich dann auf einen amerikanischen Spielfilm gestoßen, der Freedom Writers heißt. Wie es eine junge Lehrerin an irgendeiner Ghetto-Schule in der Nähe von Los Angeles schafft, dass die Kids in den 90er Jahren, war das, ihre Ganggewalt ablegen, Stifte in die Hand nehmen, ihre Lebensgeschichte aufschreiben. Klingt kitschig, hatte allerdings einen wahren Hintergrund, also die Geschichte gab es wirklich und ich dachte mir, so schlimm wie die da in Los Angeles sind meine Schüler aber nicht und bin dann in die Klasse gegangen in der zweiten Stunde und gesagt, so, wir machen jetzt ein Spiel, ihr müsst 5 Aufgaben lösen und dann fahre ich mit euch einen Tag nach Amsterdam. Und die erste Aufgabe ist, den Film Freedom Writers anzuschauen. Und das haben die dann auch gemacht, die erste Aufgabe bestanden und da wird halt relativ viel Tagebucharbeit thematisiert, auch Anne Frank, deswegen dann Amsterdam. Und am Ende des Films habe ich denen ein Tagebuch geschenkt und gesagt, schreibt. Dann passierte was ich sehr merkwürdig fand. Sie haben geschrieben. Davon war ich gar nicht ausgegangen und ich durfte das, was sie geschrieben haben, lesen jede Woche. Und dann habe ich gelesen, wie die Lebensrealität aussieht von den Schülerinnen und Schülern und die war oftmals sehr trist, sehr problembeladen, teilweise auch traumatisierend und dann waren das auf einmal bei mir gar nicht mehr die Schülerinnen und Schüler, die so Probleme machten, die mich so sauer gemacht haben, sondern es waren einfach Menschen, die unheimlich viel mit sich rumzutragen hatten. Das habe ich denen Stück für Stück, je mehr sie geschrieben haben, auch mitgeteilt und das war der Gamechanger. Das führte einfach dazu, dass sich die Jugendlichen zum allerersten Mal gehört und wahrgenommen fühlten in der Schule. Und das fanden die so gut, dass wir auf einmal wieder in Kontakt kamen. Das, was früher vorher gar nicht ging. Also es war nur destruktiv, es war nur ablehnend, es war nur aggressiv und dann auf einmal gar nicht mehr. Und dann kamen andere Methoden dazu, wir konnten richtig arbeiten. Und diese Erlebnisse damals im Klassenraum, die sich danach auch mehrfach wiederholt haben, die waren so stark und so berührend. Und ich dachte mir, es ist so einfach. Das musste auf jeden Fall weitergeben. Dafür gibt's uns.
Super. Aber ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Ich meine, klar, du hast diesen Erfolg gespürt und erlebt. Aber dann zu sagen, ja, das müssen andere Lehrer oder andere Schulsozialarbeiter auch erfahren und auch diese Methode an die Hand bekommen. Wie hast du das denn dann umgesetzt? Hattest du da schon bereits ein Netzwerk, wo du praktisch deine Idee vortragen konntest?
Nein, ich habe dir jetzt rund 5 Jahre in einem Satz gesagt. Also das, was passierte nach dieser allerersten Erfahrung im Klassenraum, war, dass sich über Jahre hinweg das Projekt entwickelt hat und auch wiederholt hat mit anderen Schulklassen an anderen Schulen, an denen ich noch gearbeitet habe. Also die Tagebuchmethode und eben auch andere Methoden habe ich mit insgesamt 400 Jugendlichen umgesetzt. Und das wurde natürlich das, was damals beim ersten Mal nur noch so ein Testballon war, wo ich auch in der einen Woche nicht wusste, was ich in der nächsten mache. Das hat sich so Stück für Stück ergeben. Da kam immer mehr System dran. Und nach diesem Erfahrungssammeln von einigen Jahren, da ging es dann weiter, dass wir überlegt haben, was machen wir denn damit? Und da hatte ich Gott sei Dank in meinem Netzwerk ein paar auch andere verrückte Pädagoginnen und Pädagogen, mit denen wir das zusammen austariert haben.
Mhm. Kamst damals auch du ins Spiel, Christoph Gött? Dich darf ich jetzt auch nochmal vorstellen hier als Dritten in der Runde.
Nur passiv tatsächlich. Also meine Geschichte mit den Change Writers beginnt ein Stückchen vor Jörgs Geschichte, in dem ich früher in der Jugendarbeit war, die Jörg in den 90ern geleitet hat. Und ich habe dann das Buch gelesen, was Jörg über seine Erfahrung geschrieben hat. Das heißt, das Wunder bleibt aus, ist aber leider schon vergriffen. Und
wieso leider?
Neue Auflage.
Naja. Ja, das kommt, das ist in Arbeit.
Kein Druck aufbauen. Nein, ich habe dieses Buch gelesen, weil ich ihn halt kannte und war total beeindruckt einfach, weil das ist nicht nur ein Erfahrungsbericht, sondern da drin sind halt auch tatsächlich die echten Tagebucheinträge von den SchülerInnen, die ihm das zur Verfügung gestellt haben. Und das hat einfach ein Bild und einen Effekt gehabt, also ein Bild gezeichnet und einen Effekt auf mich gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist ja der Wahnsinn, dass sowas geht, und habe das in der Folge dann quasi immer noch verfolgt, was passiert ist. Und da gab es auch den Verein Change Writers noch nicht. Der wurde dann erst gegründet im Anschluss. Da kann Jörg dann mehr dazu sagen. Und ich selbst bin eigentlich erst seit knapp über einem Jahr im Verein tätig und musste halt aufgrund dieser ganzen Vorgeschichte nicht lange überlegen, ob ich da mitmache.
Ja, Jörg, möchtest du noch ein bisschen über eure Vereinsgründung sprechen? Vielleicht nur die interessanten Dinge, bitte. Nicht, wie ihr zum Notar gegangen seid und euch das Ganze vorlesen lassen habt und so.
Es gibt nur interessante Dinge bei unserem Verein. Tatsächlich, ich habe mich mit Freunden, Bekannten aus unterschiedlichen Branchen, also sowohl Pädagoginnen und Pädagogen, aber jemand aus der Werbung war auch dabei. Und wir haben uns ein Wochenende eingeschlossen in einem Jugendzentrum hier bei uns in Dorsten. Und ich habe dieser Gruppe von Leuten Tagebucheinträge vorgelesen. Wir haben Fotos uns angeschaut. Wir haben Übungen gemacht. Wir haben also all das, was meine Schülerinnen und Schüler gemacht haben, haben wir ausprobiert. Das haben wir 2 Tage lang gemacht, haben darüber gesprochen. Und am Ende war die Frage, was machen wir denn damit? Und das Ergebnis dieses Wochenendes war, das müssen wir anderen Menschen zugänglich machen. Das ist zu wertvoll. Und ja, wie wollen wir das denn machen? Dafür müssen wir einen Verein gründen, weil als Privatperson kommt man nicht so an Schulen an. Und dann haben wir den Verein gegründet. Alle ehrenamtlich. Wir hatten keine Mittel zur Verfügung. Wir hatten auch kein Vereinsheim oder irgendwie sowas. Wir waren einfach nur so da. Und alles andere hat sich dann aber relativ schnell ergeben. Wir haben nämlich ein Fortbildungsseminar als Prototyp durchgeführt mit auch Menschen, die wir irgendwann mal so kennengelernt haben, die wir interessant fanden. Und da war eine Person in der Gruppe, mit der hatte ich mal eine andere Fortbildung gemacht, auch teilnehmend. Und die hat uns verbunden mit einer Stiftung, die interessante Projekte suchte. Und die Verbindung war schnell hergestellt, also es ging rasend schnell, ganz ungewöhnlich, schon wirklich beeindruckend. Und diese Stiftung hat gesagt, ja, das finden wir total spannend, mit euch möchten wir zusammen was machen. Und dann haben die uns jemanden, einen Profi bezahlt, der mit uns eine richtig professionelle Projektentwicklung macht, der unsere Arbeit auf Wirkung überprüft, und quasi eine Art Businessplan entwirft. Businessplan hört sich immer so sperrig an. Und dann sind wir an den Start gegangen, haben losgelegt. Das ging dann alles auf einmal ganz schnell. 2014 gegründet, 2016 war ich dann hauptamtlicher Geschäftsführer des Vereins. Das ging wahnsinnig schnell.
Ja, das ging wirklich schnell, alle Achtung. Mich interessieren so ein bisschen die Hintergründe des heute sagt man ja dann immer Journaling, zu diesem Tagebuch schreiben. Es wird ja auch vielen Erwachsenen empfohlen, um ihr Leben zu sortieren oder sich gedanklich zu sortieren. Was habt ihr da für Erfahrungen? Vielleicht habt ihr ja auch mittlerweile schon irgendwelche Forschungen oder Umfragen betrieben. Was sind die Hintergründe, dass das so gut funktioniert und so eine einfache Methode so toll einschlägt? Ist das einfach, dass die Jugendlichen sich verstanden fühlen und sich gesehen fühlen, aber vielleicht sich auch selber dadurch mehr reflektieren? Oder ist es auch vielleicht, dass die Erwachsenen halt dieses Verständnis entwickeln und den Jugendlichen auch ganz anders gegenübertreten? Oder ist das alles zusammen?
Ich glaube, da kommen verschiedene Dinge tatsächlich zusammen, so wie du das auch gesagt hast. Mich fasziniert an der Methode zunächst mal, dass sie nicht schief gehen kann. Und sie ist sehr unterschiedlich zu all dem, was sonst Schule betrifft. Es macht keinen Sinn, jemanden zu zwingen, ein Tagebuch zu führen beispielsweise. Das kann man nur anbieten. Das, was da drin steht, geht mich grundsätzlich erstmal nichts an. Ich kann natürlich die Frage stellen, darf ich das mal lesen? Oder hast du Lust, das mit mir zu teilen? Und wenn nicht, dann eben nicht. Es hat keinen Druck, keinen Zeitdruck. Ich habe Schülerinnen und Schüler kennengelernt, die über Monate nie was geschrieben haben. Beispielsweise. Dann aber irgendwann, die haben dann einen Tagebucheintrag geschrieben, der war so gehaltvoll, dass der auch wieder dazu da war, um Beziehungen aufzubauen. Weil man muss wissen, in der Schule, gerade bei Schülerinnen und Schülern, die dann in eine Hauptschule gehen, die sich sowieso schon als Verlierer fühlen, dass das Misstrauen gegenüber allem Erwachsenen unheimlich groß ist. Da waren schon so viele Enttäuschungen. Und dann gibt es erstmal auch ein Misstrauen gegenüber solchen Methoden. Und wenn sie dann merken, es passiert gar nichts Negatives, es kann alles höchstens so bleiben, wie es ist, ich bin frei in meiner Entscheidung, ich werde auch nicht korrigiert für meine Schrift, bei meinen Fehlern, ich kann mir auch die Sprache aussuchen, mit der ich schreibe, es wird gar nicht gewertet, erst recht nicht negativ, dann kann es wirklich so ein Mind-Opener sein, zu schreiben. Dann ist Schreiben auf einmal eine Stärke oder ein Teil von mir. Das, was immer ein Defizit war. Und das fasziniert mich bis heute. Und es wird auch verbunden. Da kommen Teile meiner Biografie raus. Und die Biografie ist nicht, ich bin geächtet, weil ich geflüchtet bin. Also ich bin ein Flüchtling. Ich bin ein Migrant. Ich komme aus dem sozialen Brennpunkt. Das ist alles überwunden. Auf einmal kann es sein, es ist meine Ressource. Es ist ein Teil von mir. Beispielsweise. Und das ist nur positiv. Und vielleicht, wenn es alles schlecht läuft, ist es neutral, aber es ist nie negativ. Das Potenzial von einer Methode, das musst du mir mal sagen, welches es sonst noch gibt.
Ja, das stimmt. Das ist echt bemerkenswert. Ja. Hast du festgestellt, dass sich eure Arbeit im Laufe der vergangenen Jahre verändert oder angepasst hat? Oder ist es gleich geblieben zu dem, was du damals so erlebt hast in deiner Klasse?
Es arbeiten mittlerweile ja so viele Schulen, auch sowohl mit der Tagung-Methode als auch mit vielen anderen Methoden, dass es natürlich professionalisiert ist. Dass wir natürlich unheimlich viele Erfahrungsschätze zeigen können. Christoph kann vielleicht auch noch gleich noch was, wir veröffentlichen ja jährlich ein Tagebuch mit freien Seiten, aber auch mit beschrifteten Seiten. Das kannst du vielleicht gleich nochmal sagen. Wir können natürlich viele Empfehlungen geben, wie man eine Tagebuchmethode in Lerngruppen etablieren kann. Das wusste ich früher nicht, beispielsweise, wie man da anknüpfen kann. Also es sind ganz viele Dinge passiert. Man kann es auch digital machen. Es sind ganz viele Sachen dazugekommen.
Ja, Christoph, dann nutzt doch mal den Aufschlag und erzähl mal ein bisschen über dieses Tagebuch, was ihr da einmal im Jahr rausbringt.
Genau, also das ist im Prinzip, das Tagebuch muss auch nicht geschrieben werden. Das ist auch ein Teil der Arbeit. Es kann auch gezeichnet werden. Es kann auch kollagiert werden. Es kann in verschiedenster Art und Weise benutzt werden. Also es ist völlig unabhängig davon, ob man jetzt schreiben kann oder gut im Schreiben ist, weil gut, schlecht, es wird halt auch nicht bewertet. Wie Jörg schon gesagt hat, das ist auch ein großer Gamechanger für die Jugendlichen, die in Schule ja sonst immer nur schreiben als etwas erleben, was gut ist oder schlecht ist. Ne? Also da, wo der Lehrer sagt, du hast mindestens eine gute oder eine schlechte Handschrift oder du hast was Gutes oder was Schlechtes geschrieben und so weiter. Und beim Tagebuch ist es völlig egal, ob man klar schreibt oder ob man krakelig schreibt, ob man in Druckbuchstaben oder in schönster Kalligrafie schreibt oder ob man gar nicht schreibt. Und so ähnlich ist das mit dem Tagebuch, was wir jetzt seit 2022 rausbringen. Das entsteht quasi in der Fortführung unseres bestehenden Programms gemeinsam Geschichte und Geschichten schreiben. Und zwar die SchülerInnen, die von den Lehrkräften angeleitet werden im Tagebuch schreiben, fahren jedes Jahr in ein Sommercamp, so eine Art Feriencamp. Und da werden halt ausgesuchte SchülerInnen aus unseren Partnerschulen kommen da zusammen aus ganz Deutschland, was auch schon mal wieder was Motivierendes hat, dass man plötzlich nicht irgendwie alleine an seiner Schule in seinem Ort ist, sondern in einer Gruppe von Leuten, die von überall herkommen und das Gleiche erlebt haben. Und die vertiefen halt über diese Woche nochmal ihr Tagebuch schreiben und sie erlauben uns dann Texte oder Bilder oder Gedichte oder Zeichnungen, verschiedenste Dinge zu veröffentlichen im Tagebuch. Und dieses Tagebuch stellen wir dann zusammen mit einem Grafiker. Wir hatten jetzt zum Beispiel aber auch Audiobeispiele. Dann haben wir einen QR-Code da reingesetzt und dann kann man sich das anhören, wie der Schüler seinen Text vorträgt.
Toll.
Zum Beispiel. Ja. Natürlich alles anonymisiert, weil wir möchten natürlich die Jugendlichen schützen. In dem, was sie da halt wirklich aus ihrer Seele heraus freigeben, im tiefsten Vertrauen. Ja, und das bringen wir halt in ein Tagebuch, was halt auch leere Seiten hat, sodass Schülerinnen im nächsten Programmdurchlauf sich das als Vorbild nehmen können und schon mal gucken können, was kann man denn mit so einem Tagebuch machen. Und das dann auch teilweise von den Lehrkräften auch als Anlass genommen wird natürlich, um die Jugendlichen zu motivieren, die sie dann vor sich sitzen haben, zu sagen, schreibt dem doch vielleicht einfach mal eine Antwort auf das, was er da verfasst hat oder eine Reaktion dazu, so als Schreibanlass.
Mhm, schön, hört sich gut an.
Und das Tagebuch ist halt auch nicht frei verkäuflich zu erwerben, sondern es wird tatsächlich vor allen Dingen in unser Programm eingebunden. Unsere Partnerschulen kriegen das.
Nun hast du eben, Jörg, schon erwähnt, dass ihr am Anfang die Unterstützung der Stiftung hattet oder einer Stiftung hattet. Mit welchen Partnern arbeitet ihr jetzt aktuell zusammen und wie finanziert ihr das Ganze eigentlich?
Ja, wir haben eine ganze Reihe an Partnerschaften mittlerweile, die dann eben auch strategische Förderpartner sind und uns kofinanzieren. Wir leben quasi von Spenden natürlich, wie fast jede gemeinnützige Organisation. Die Schulen, die mit uns zusammenarbeiten, leisten kleine Eigenbeiträge. Und wir haben eine Gemeinschaft von Förderern, die eben die weitere Finanzierung mit übernimmt.
Super.
Das gehört halt einfach dazu, dass man kleine, große, mittlere Stiftungen oder Geldgeber findet. Das ist halt Teil unseres Jobs.
Super.
Die sehen halt auch die Wirkung. Also es ist nicht nur ein Tagebuch, was du siehst, sondern es ist halt einfach, es sind Menschen da, die auf einmal verstehen, dass sie einen Wert haben. Und das ist mitunter total überraschend und es fasziniert auch, davon zu lesen und das zu sehen und zu erkennen. Und dementsprechend haben wir so das Privileg, dass uns einige doch sehr wohlgesonnen sind und uns auch dann mit den entsprechenden Mitteln versorgen.
Zu Recht, würde ich sagen. Auf welches Feedback stoßt ihr denn so von den Lehrern und Schülern vor allem vielleicht? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, eure Förderer unterstützen euch über Jahre, weil sie es halt einfach toll finden. Aber was ist das Feedback so vor Ort?
Ich fange mal mit den Lehrkräften an. Die Lehrkräfte, die mit uns zusammenarbeiten, sind immer begeistert, und zwar zu 100%, weil die Methoden, die wir anbieten, es geht ja weit über die Tagebuchmethode hinaus, eigentlich alle sehr niederschwellig sind, die brauchen wenig Vorbereitungszeit, die sind direkt umsetzbar, es braucht keine strukturelle Veränderung in der Schule, man kann es einfach machen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Das können die Lehrkräfte halt individuell auf ihre Gegebenheiten und maßschneidern. Die Schülerinnen und Schüler, die mit uns in Kontakt kommen, sagen eigentlich immer dasselbe, nämlich wir wollen mehr Kontakt. Wir brauchen mehr. Können wir nicht noch ein Summercamp machen? Können wir uns nicht ein Wochenende noch treffen? Können wir nicht solche Dinge tun? Also das finde ich total gut. Das, was gemeinhin immer wieder herausfordernd ist von unseren Partnerschulen, ist dann auch zu sagen, wo nehmen wir denn die Zeit her, eine viertägige Fortbildung zu machen beispielsweise. Da arbeiten wir noch dran, das eben auch plausibel zu machen. Weil ich finde, eigentlich eine viertägige Investition ist nicht sehr groß für das, was es bewirken kann. Jetzt sagt mir aber natürlich auch mein Schulleiter, ja, ich bin 10 Stellen unterbesetzt, ich habe immer 20 Leute, die erkrankt sind, Überlastungsempfinden ist groß. Also diesen ersten Schritt zu gehen, das ist an manchen Punkten noch herausfordernd.
Dazu habe ich aber eine Frage. Sind Lehrer nicht eigentlich verpflichtet, regelmäßig Fortbildungen zu betreiben?
Das ist je nach Bundesland unterschiedlich.
Ah, okay, ja. Verstehe.
Gut. Also ich habe da auch schon andere Sachen erlebt. Ich hatte mal eine Schulleitung, die mir Geld, privates Geld zurückgegeben hat, damit ich nicht zu einer Fortbildung gehe.
Wow. Ja, okay.
Das ist verrückt.
Das stimmt. Du hast eben gesagt, ihr habt nicht nur das Tagebuch, was ihr den Lehrern an die Hand gebt, sondern auch andere Methoden. Da würde ich natürlich ganz gerne jetzt nochmal erfahren, ob du das auch erklären kannst oder ist das was man als Otto-Normalverbraucher jetzt nicht so versteht.
Ich versuche das mal in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Bei meinen Schülerinnen und Schülern war es häufig so, dass sie wenig Lernzuwächse hatten, wenn sie am Tisch saßen und nur Arbeitsblätter ausgefüllt haben. Das hat sie nicht abgeholt. Ich hatte viele Schülerinnen und Schüler, die brauchten eine Praxiserfahrung, um daraus Erkenntnisse abzuleiten. Und wir bieten quasi Übungen an, Spiele an, mit denen man Praxiserfahrung anbieten kann und die nachher reflektieren kann, damit sie auch die Schülerinnen und Schüler stärken. Wir bieten ein ganzes Paket an Übungen an, die Stärken von Schülerinnen und Schülern sichtbar machen. Meine Jugendlichen hatten oftmals Stärken, die aber vielleicht nicht in der Mathematik oder in der Physik lagen. Die hatten zum Beispiel ein großes Verantwortungsempfinden, weil sie ihre Geschwister versorgt hatten, weil die Eltern das nicht wollten, konnten, wie auch immer. Sie waren sehr selbstständig in ihrem Alter oftmals, wenn ich das mit meinen Kindern zum Beispiel vergleiche, hatten sie eine ganz hohe Selbstständigkeit. Und da sind ja große Stärken, das sind ja sehr große Fähigkeiten. Und die für meinen Begriff hat Schule den Auftrag, auch diese sichtbar zu machen. Und Übungen, die das ermöglichen, das ist so in unserem Programmbereich drin.
Mhm. Toll, richtig klasse.
Ja. Und natürlich auch immer viele, die dazu anregen, wieder Tagebuch zu schreiben. Das
natürlich.
Das ist der rote Faden.
Super. Was ist euer großes Ziel, was dahinter steht? Welche Vision habt ihr?
Also die Vision, die wir mal irgendwann festgelegt haben, die auch verschriftlicht haben, die heißt, Schulen sind lebendige Orte des wertschätzenden Miteinanders, in denen sich alle wohlfühlen und wachsen können. Das ist so die große Vision des Ganzen und wir versuchen auf dem Weg dorthin natürlich alle möglichen Wege zu öffnen, damit das gelingen kann, durch eben die Lehrerfortbildung oder Fortbildungen, weil wir haben inzwischen 2 Programme, wo das gewährleistet wird und eben tatsächlich auch auf allen Ebenen in der Schule. Nicht nur zwischen Lehrern und SchülerInnen, sondern halt auch im Idealfall mit allen, die in der Schule an Schule beteiligt sind. Also auch die Schulleitung, die Elternschaft und eben halt auch jede Gruppe ein bisschen untereinander. Weil das ist halt auch ein Teil dieser Beziehungsarbeit, wenn man so will, dass natürlich nicht nur das Verhältnis zwischen den Gruppen sich ändert, sondern halt auch das Verhältnis innerhalb der Gruppen. Also auch Lehrerkollegien sind ja nicht immer ein Herz und eine Seele. Und auch die Schülerinnenschaft ist ja nun wahrlich nicht immer ein Herz und eine Seele. Aber dass auch diese Gruppen untereinander Gemeinsamkeiten finden, gemeinsame Stärken und ja, einen wertschätzenden Blick aufeinander, auf das Gegenüber, selbst wenn man nicht der beste Freund ist von demjenigen, aber zumindest Respekt hat vor dem, was der andere auch kann oder auch ist, und das zu fördern.
Also ich muss da nochmal einmal hinterher kurz.
Schieß los.
Weil ich finde, Schule ist ein Labor für eine Gesellschaft. Und wenn ich jetzt wenn ich zu einer Schule sage, Schulen sind Orte des wertschätzenden Miteinanders. Und wenn ich diese Erfahrung anzubiete, was es bringt, in einem wertschätzenden Miteinander sich wachsen zu können, Sicherheit zu geben, dann möchte ich auch raus aus der Schule, möchte diese Momente wiederholen. Die will ich immer wieder haben, weil sie einfach total positiv sind. Und dann kann ich es auch hinbekommen, dass proaktiv Schülerinnen und Schüler, die positive Erfahrungen mit dem wertschätzenden Miteinander gemacht haben, dass die versuchen, das weiter zu kreieren. Und das ist gesellschaftliche Teilhabe, ist auch die Übernahme von Verantwortung. Und ich nehme unsere Gesellschaft, da bin ich, glaube ich, nicht jetzt der einzige Mensch auf der Welt, der die immer als auseinanderdriftend und sich selbst spaltend gerade wahrnimmt. Und irgendeinen Punkt muss ich doch setzen, der auch ein Modell aufbaut, das zu überwinden. Und das finde ich halt so stark, dass das so einfach ist. Also ich kann das echt einfach machen. Ich brauche nichts Großes. Da muss kein Bundeskanzler sitzen, der sagt, wir machen das jetzt so. Ich kann es einfach tun. Und das ist doch ein Versuch wert, oder?
Auf jeden Fall, definitiv. Ja. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen Erinnerung oder einer besonders verrückten Erinnerung, einer Geschichte, die sie mit uns teilen möchten. Habt ihr da Geschichten, die ihr erzählen könnt?
Christoph, darf ich? Ich hab hier gerade so einen Tagebucheintrag hängen.
Du darfst auf jeden Fall. Du hast auch definitiv mehr von direkt an der Basis.
Jörg ist ja auch schon ein bisschen länger dabei.
Ja. Ja. Ich hatte mal einen Schüler, dem gefiel das nicht so richtig gut, was ich gemacht habe mit ihm. Weil wir haben diese Spiele gemacht und diese Spiele sind immer konfrontativ mit dem eigenen Verhalten. Und er fand das so als Spiegel seiner selbst nicht gut. Und dann hat er gesagt, was muss ich denn machen? Was muss ich machen, damit Jörg Knüften mich rausschmeißt? Und dann hat er sich entsprechend so verhalten, wie er es dachte. Ist also pöbelnd durch den Klassenraum gegangen, ist dann raus, obwohl ich gesagt habe, er soll drinnen bleiben, ist dann durch die ganze Schule gezogen, hat Klassentüren aufgemacht, rumgeschrien und solche Sachen gemacht. Es war wirklich auch furchtbar. Ich wusste auch nicht mehr, was ich mit ihm machen sollte. Dann kam er aber irgendwann zurück und es ging ihn zu beruhigen und dann hat er Tagebuch geschrieben und das durfte ich lesen und das lese ich jetzt mal gerade kurz vor, weil es hier als Deko im Büro hängt. Er schrieb, ich wollte die Gruppe wechseln, das habe ich mir so vorgenommen, keinen Bock mehr auf das ganze Theater. Und mit dem Theater meinte er die Übungen, die wir gemacht haben. Ich habe mir vorgenommen, heute Scheiße zu machen, sodass sie mich nicht mehr ertragen können. Aber leider hat das nicht geklappt. Sie sind so ein Mensch. Sie sehen, was wir alles so machen. Ich dachte, bei mir würden Sie so etwas nicht checken, weil ich gerade mal ein paar Monate hier an der Schule bin. Aber jetzt weiß ich, was Sie hier machen und was Sie mit uns vorhaben. Sie wollen Helden aus uns machen. Entschuldigung.
Wie süß.
Und das fand ich so cool.
Weil, da fange ich ja fast schon an zu weinen. Das ist ja voll cool. Mega gut.
Ja, weil es sind Helden, irgendwie, weil sie ihren Lebensalltag so meistern. Und das hat er gesehen und das fand ich total gut. Und wir haben heute noch Kontakt und die Geschichte ist schon wirklich lange her.
Mhm. Wie geht's dem jungen Mann heute?
Dem geht's super.
Ja, schön.
Also sowieso fast alle, auch wenn ich es damals nicht gedacht habe, fast alle haben ihren Weg in die Gesellschaft auch gefunden.
Richtig toll.
Ja.
Ja, vielen Dank fürs Teilen. Was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee, von eurem Verein begeistert ist und euch helfen möchte? Was können wir als Hörer und Hörerinnen des Weltverbesserer-Podcasts tun?
Ihr könnt auf jeden Fall über uns berichten, uns bekannt machen, unseren Namen, weil das haben wir nun festgestellt, dass wir einfach noch gar nicht so bekannt sind, wie es vielleicht gut wäre, um es mal so zu formulieren. Und zwar selbst in unserer Zielgruppe, selbst bei den Lehrkräften oder an den Schulen, weiß man oft nicht davon, was wir machen. Und das ist eigentlich sehr schade. Und daher hilft es uns schon enorm, wenn man einfach teilt, dass es uns gibt. Und dann kann kann im Prinzip jeder auch entscheiden, ob er das gut findet oder nicht gut findet, was wir machen. Aber es hat auf jeden Fall immer eine Wirkung.
Alle haben in ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis, in ihrer Familie Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter oder Kinder an der Schule. Da kann man mal eben so einen Instagram-Account weiterschicken oder eine Website, dass man einfach so in Kontakt kommt, einfach zu sagen, es gibt da was für deine Situation. Das wäre schon super. Da kämen wir total gut mit klar. Und ansonsten auch, man kann Mails an uns schreiben. Wir beantworten die sogar.
Ja, versprochen. Manchmal sogar am gleichen Tag.
info@changewriters.de, es kommt tatsächlich an. Es kommt sogar bei Christoph und mir persönlich an.
Kann ich bestätigen. Ihr habt auch sehr schnell auf meine Mail geantwortet.
Ja.
Super, ihr Lieben. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer?
Ja, ich würde sagen schon.
Jörg, du musst das eigentlich beantworten, weil du hast im Vorgespräch so schön auf diesen Begriff reagiert. Es ist ja bei vielen Menschen ist dieser Begriff gar nicht so gerne gehört.
Ich finde den Begriff super. Ich verstehe auch, dass der manchen aufstößt. Es ist so ähnlich wie Gutmensch, ist auf einmal ein Schimpfwort. Aber ich finde es einfach total gut, wenn jemand ein Gutmensch ist, dann ist er ja ein guter Mensch. Und wenn jemand die Welt verbessert, dann verbessert er die Welt. Ich würde mir das, glaube ich, nicht so ganz anmaßen zu sagen. Also das merke ich auch, dass das irgend so einen Widerstand ausübt. Nur die Dinge, die sowieso gut sind oder besser sind, die sichtbar zu machen, ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und wenn du jetzt sagst, ja, das könnte man als Weltverbesserer bezeichnen, ja, dann ja.
Ich empfinde das auf jeden Fall so. Und es tut mir auch leid, Christoph, dass ich dich eben so abgewürgt habe.
Alles gut, ja. Alles gut.
Erinnert ihr beiden euch noch gut an eure Schulzeit? Und seid ihr gerne zur Schule gegangen?
Ja, also ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit. Nicht an alle Details natürlich. Und wie jeder hat man halt auch eher natürlich die Dönekes, wie man hier so schön sagt, die Anekdoten vor Augen. Ob ich gerne zur Schule gegangen bin, jein. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen in der Schule gehabt, was jetzt nicht unbedingt mit den Lehrkräften zu tun hat, aber zum Teil halt auch. In der ersten Hälfte meines Schülerlebens und in der zweiten Hälfte tatsächlich doch deutlich positivere Erfahrungen. Und auch da habe ich neulich noch drüber nachgedacht, tatsächlich, weil einer meiner ehemaligen Lehrkräfte bei uns im Verein ehrenamtlich aktiv ist, dass es tatsächlich Lehrkräfte gegeben hat, die so eine wertschätzende Grundhaltung schon mitgebracht haben, ohne dass es uns schon gab. Also es gibt ja durchaus Lehrkräfte, die das alles schon richtig gut machen. Und die hat es auch schon immer gegeben. Es hätte nur vielleicht noch ein paar mehr gebraucht und die dann vielleicht auch tatsächlich so verborgene Talente, die jetzt nicht benotbar sind, gefunden hätten und die vielleicht gefördert hätten. Es hätte auch mir, auch wenn ich sicherlich kein schlechter Schüler war, sicherlich noch mehr einen Push gegeben. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass das bei anderen SchülerInnen auch ist. Selbst wenn man am Gymnasium ist und ein Einserkandidat ist, gibt es trotzdem immer noch was man on top machen kann. Einfach nur dadurch, dass man vielleicht gesehen wird oder dass vielleicht auch gesehen wird, wo Potenziale liegen und jemand sagt, hey, den fördere ich doch da mal an der Stelle.
Mhm. Und bei dir, Jörg?
Jetzt hatte ich ein bisschen Zeit zu überlegen. Ich bin ganz offen und ehrlich, mich hat Schule nicht so abgeholt. Es hat mich ehrlich gesagt, fand ich es wirklich ein bisschen langweilig.
Ja, vielleicht hat dich das auch angespornt, die Schule jetzt ein Stück zu verbessern durch dein Tun.
Das kann möglich sein. Ich habe mich gerne faszinieren lassen von manchen Fächern in der Kombination mit interessanten Lehrkräften. Also die haben mich schon manchmal dazu gebracht, dass ich gefesselt war von Themen. Ich habe jetzt absichtlich manchmal gesagt, es war eigentlich eher die Ausnahme. Und ich glaube, dass meine damaligen Schulen, an die ich besucht habe, die waren froh, dass ich dann irgendwann da nicht mehr war. Mhm. Und ich auch.
Wie sieht für euch denn jetzt heutzutage die perfekte Schule aus, wenn ihr euch das jetzt sozusagen aussuchen könntet und das auf dem Reißbrett aufmalen oder erträumen könntet, die perfekte Schule heutzutage, was würdet ihr dann entwickeln?
Also ich glaube, ich würde das gerne mal ein wenig allgemein halten. Unser jetziges Schulsystem ist mehrheitlich so, dass es sehr starr und fest ist und dass die da hingehen, das sind die Schülerinnen und Schüler, die müssen da reinpassen in dieses starre System und die Lehrkräfte im Prinzip auch. Die müssen auch in dieses starre System passen. Ich glaube, dass das heute nicht mehr funktioniert, dass man da junge Menschen richtig begeistern kann. Auch, dass sie richtige Kompetenzen erlernen. Also vielleicht Wissen, aber keine Kompetenz. Und was wir brauchen, ist ein flexibleres System, um flexibel mit diesen Menschen umzugehen, dass auf sie eingegangen wird. Das wäre für mich das große Ding. Jetzt, man könnte so die kleinen Dinge noch ansprechen, zu sagen, ja, Noten sind nicht mehr zeitgemäß und sowas. Ja, das ist vielleicht eine Folge davon, wenn es flexibler wird. Aber im Prinzip brauche ich die Menschen, die kommen, die muss ich im Blick haben. Und mit einem anderen Blick als, die muss ich jetzt dazu bringen, dass sie da reinpassen in mein bestehendes System. Sondern wie kann ich mal die Elemente, die mein System hat, verbinden mit den Menschen? Und dann funktioniert es. Das ist nämlich ein Grund, eine wertschätzende Grundhaltung, mit der ich auf die Menschen zugehe. Und die machen Beziehungsaufbau möglich und dann bin ich wieder in unserem Thema.
Ja.
War das zu statisch gedacht?
Nee, ich konnte dem gut folgen.
Ich würde daran anschließen und sagen, also ich würde mir auch vorstellen, dass Schulen es einfach nicht mehr so einfach haben, Problemschüler, wie man sie so gerne nennt, abzuschulen, also Schüler loszuwerden, einfach das Probleme zu verdrängen oder zumindest die Symptome zu verdrängen, sondern dass man auch an die Ursachen herangehen müsste. Und gerne auch ein bisschen modernere Infrastruktur und weniger marode Gebäude wäre auch ganz gar nicht so schlecht für eine gute Schule der Zukunft. Aber ja, das wäre es.
In eine Schule der Zukunft soll es nicht mehr reinregnen?
Dazu habe ich eine ganz tolle Anekdote. Ich habe letztes Jahr eine Fortbildung gemacht zum Thema Bildungsjournalismus und saß dann da mit Kollegen zusammen und ein netter Kollege von mir aus Konstanz hat halt auch einen Sohn in dem Alter meines Sohnes und wir sprachen so über die Schulen, wie wir so erlebt haben, so als Eltern und gleichermaßen haben wir erfahren, dass unsere Kinder in der Schule nicht auf Toilette gehen, weil es so eklig ist, dort auf Toilette zu gehen, sondern sie reißen sich zusammen, bis sie nach Hause kommen und flitzen dann als allererstes ins Badezimmer. Also das fand ich dann schon, das aus Köln und Konstanz gleichermaßen so zu erfahren von jungen Schülern, fand ich schon auch echt erschreckend, ja.
Das ist die Realität, ja.
Ja, teilweise ja. Zum Glück, jetzt ist mein Sohn in der Schule, die halt gerade neu gegründet wurde, da hat er Glück gehabt mit den Toiletten.
Sehr gut, sehr gut.
Gut. Aber kommen wir zurück zum Weltverbesserer-Podcast und dem Thema, das ich damit verbinde. Was würdet ihr euch denn wünschen, damit die Welt ein Stück besser wird?
Ja, ich bleib dabei. Wir brauchen wieder müssen Menschen die Notwendigkeit der Zugewandtheit erkennen.
Okay, nicht nur in den Schulen, sondern überall.
Nein, das sehe ich überall so. Also es gibt die Resonanzpädagogik und ich finde Resonanz so faszinierend, dass ich nicht sofort eine Meinung habe, sondern dass ich mich in einem Gespräch entwickle, dann ist es resonant, erst einmal nachzufragen, ohne eine Meinung zu haben. Ah, meintest du das so und so? Könnte man da auch das und das an Gedanken weiterentwickeln? Und dann führe ich gemeinsam ein Gespräch und daran kann ich wachsen. Das wäre so mein Traum. Die Menschen sagen sich immer nur Sachen, aber die sprechen gar nicht mehr miteinander. Das finde ich schade.
Okay.
Kostet auch nichts, kann man auch sofort machen.
Ja, das ist genau der Bereich, also mehr Miteinander zu haben. Das ist die Basis für sehr vieles. Und gerade in der heutigen Welt, wenn man einfach nur daran denkt, dass man sich mehr zuhört, mehr miteinander spricht als übereinander, auch mal den Gedanken des anderen etwas weiterlaufen lassen. Und ja, dann wäre die Welt schon ein bisschen ein besserer Ort.
Schön. In meinem Podcast geht es ja auch sehr viel um Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Kommt es bei den Change Writers auch vor? Habt ihr das da auch schon thematisiert?
Also es ist gerade in Zusammenarbeit mit Förderpartnern immer ein Thema, zu schauen, wie kann ich da Prozesse verschlanken, anpassen, wie kann ich, im Bildungsbereich gibt es halt die Ziele, die BNE-Ziele, Bildung für nachhaltige Entwicklung, dementsprechend ploppt das immer und immer wieder auf und ist natürlich ein Prozess, den wir auch gehen. Das, was ich an manchen Stellen herausfordernd finde, gerade wenn ich jetzt beispielsweise mit Brennpunktschulen zusammenarbeite, da ist die Problemlage so anders. Und dann komme ich dann mit dem Nachhaltigkeitsthema, wo die Realität erstmal ist, hey, ich möchte erstmal überleben. in diesem Konstrukt. Dass das eine das andere nicht ausschließt, das finde ich spannend. Und natürlich ist das auch für uns ein Thema.
Ja, logisch.
Ja, und ganz praktisch in der Büroarbeit hier natürlich, dass wir versuchen, natürlich jetzt nicht verschwenderisch zu sein mit Rohstoffen und versuchen, möglichst papierlos zu arbeiten. Und wenn wir Dinge auf Papier oder Pappen drucken, dass das halt auch so wertig ist, dass die Leute es nicht direkt wegschmeißen, sondern auch behalten wollen. Das ist halt auch ein Merkmal unserer Seminare, dass die Materialien, dass wir die versuchen, möglichst hochwertig zu produzieren, dass man die halt auch gerne behält und nicht direkt wieder wie so ein Flyer auf einer Messe direkt in den nächsten Papierkorb schmeißt. Daran ist uns ja auch schon gelegen. Aus Eigennutz, aber halt auch eben aus Nachhaltigkeitsgründen.
Ja, super, richtig gut. Wir haben es ja noch nicht ausgesprochen. Sagt doch einfach nochmal, wie heißt eure Homepage?
Ja, unsere Homepage ist www.changewriters.de und darauf findet man erstmal die beiden Programme, beziehungsweise unsere Homepage wird auch noch neu aufgesetzt, weil wir ein neues Programm haben, die Ausbildung zum Methodencoach. Die hat im Moment eine eigene Webseite, aber die erreicht man auch über www.changewriters.de. Genau. Und weiter zum Werbeblock ist eben, dass wir zwei Programme haben. Das eine heißt Gemeinsam Geschichte und Geschichten schreiben. Das besteht aus einem viertägigen Praxisseminar für Lehrkräfte, zwei Aktionstagen für SchülerInnen, die im Anschluss daran sind, noch Folgetreffen für die Lehrkräfte und der Möglichkeit, am Summercamp teilzunehmen. Und das andere Programm ist die Ausbildung zum Methodencoach. Die besteht aus 6 Ausbildungstagen plus 2 Online-Weiterbildungen. Und anschließend bekommt man das offizielle Zertifikat, dass man ein Methodencoach ist und ein Multiplikator in seiner eigenen Schule und dort dann für Beziehungsgestaltung und Beziehungsaufbau zuständig sein darf.
Super cool.
Und wenn man so auf unserer Website gerade dann mal ist, da stolpert man unweigerlich auch über Spenden-Buttons. Das würde ich einfach auch mal ausprobieren, wie das so funktioniert.
Ja, das finde ich auch super. Dann frage ich euch zu guter Letzt noch nach einem Buchtipp, denn danach frage ich immer, weil ich so ein absoluter Bücherwurm bin und weil ich immer interessiert bin, was die Leute so für Bücher faszinieren und was ihr so empfehlen könnt. Natürlich freue ich mich auch, wenn du dein eigenes Buch empfiehlst, lieber Jörg.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Das kann ich übernehmen. Also ich würde Jörgs Buch empfehlen und würde dann gleichzeitig damit den Druck erhöhen, dass die Neuauflage demnächst mal erscheinen könnte. Die anderen Buchtipps überlasse ich Jörg dann mal.
Das Wunder bleibt aus. Tagebuch eines erfolgreichen Hauptschulprojekts heißt es. Es ist wirklich, gibt einen tiefen Einblick auch in die Tagebucheinträge von Schülerinnen und Schülern, von denen man gedacht hat, dass sie gar nicht mehr schreiben würden. Das finde ich ganz gut. Und ich bleibe bei dem Thema von gerade, bei Resonanzpädagogik. Das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Da gibt es verschiedene Bücher von Hartmut Rosa und Wolfgang Endres im Belz Verlag erschienen. Es gibt eins, das heißt Resonanzpädagogik in Schule und Unterricht. Und da gibt es ein Kapitel, da wird ein Zusammenhang aufgebaut zwischen resonanzpädagogischen Ansätzen und den Changewriters und alleine deswegen schon wirklich ganz gerne empfehlen.
Boah, wie berühmt ihr eigentlich seid. Toll, ja, ist doch super. Ich weiß, du schreibst jetzt an der nächsten Auflage sozusagen deines Buches, lieber Jörg. Vielleicht ist es ja auch eine Aufgabe für Christoph, dass man das einfach nur so zusammenträgt. Aber ich fände es auch weiterhin super interessant, Tagebucheinträge der Jugendlichen oder jungen Leute oder Schüler zu veröffentlichen, sofern sie das erlauben. Und wenn ihr das in euren Tagebüchern, die ihr innerhalb eures Programmes weiterreicht, eh ja auch schon macht. Wäre das nicht auch noch was für die Öffentlichkeit oder wollt ihr das nicht?
Also wir veröffentlichen jetzt nicht ganze Tagebucheinträge, aber Zitate daraus über unsere Social Media Accounts ab und zu mal. Und in unserem Change Letter, das ist der Newsletter, wo wir immer unsere Neuigkeiten mit verbreiten, den kann man sich auch kostenlos zulegen. Da gibt es auch am Ende immer eine Rubrik, die nennt sich Post für dich. Und da sind dann auch Feedbacks von SchülerInnen und und Lehrkräften drin und eben halt auch manchmal Tagebucheinträge. Und wie zum Beispiel zur Veröffentlichung der neuen Tagebücher haben wir dann ab und zu auch mal was Exklusives, so einen kleinen Einblick für die Leute, die es halt leider nicht käuflich erwerben können.
Aber Christoph, stell mal vor, wir würden eine E-Mail an info@changewriters bekommen und sagen, ich habe gerade einen Podcast gehört und ich bin so daran interessiert, ein Tagebuch von euch in den Händen zu halten. Kann ich euch das abkaufen?
Christoph, da würde ich dann Nein antworten? Ja, da würde ich wahrscheinlich einmal kurz mit dem Geschäftsführer sprechen und dann lässt sich da bestimmt was machen.
Super, vielen Dank für den Hinweis. Klasse, also jeder, der jetzt bis hierhin gehört hat, der hat auf jeden Fall Glück gehabt, würde ich sagen. Toll, ich danke euch ganz, ganz herzlich, ihr zwei, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt für dieses Gespräch. Ich finde die Changewriters super, ihr seid für mich absolute Weltverbesserer. Und ich danke euch für euer tolles Engagement, wünsche euch weiterhin viel Erfolg und werde nicht aufhören, über euch zu reden. Also, go on sozusagen.
Danke. Bis bald, ihr Lieben. Vielen Dank dir für deine Arbeit. Vielen, vielen Dank. Ciao.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.